Einen etwas ungewöhnlichen Aufführungsort hat Tatjana Ruland zusammen mit Christian Schmidt, nämlich die Jesuitenkirche in Heidelberg, Konzert beim Heidelberger Frühling. Aber es kommt darauf an, dass da eine Kirchenorgel vorhanden ist und sie spielen Flöte und ihr Ehemann Schmidt spielt die Orgel. Das Programm hat ja eine ganz besondere Farbe. Hat das Motto eine Rolle gespielt vom Frühling, Freiheit wagen?
Ja, ganz sicherlich. Freiheit wagen hat uns inspiriert, eine Auswahl zusammenzustellen, die gewisserweise einen roten Faden in der Musikgeschichte vermuten lässt, was die Lebensdaten oder die Lebensentwürfe der Komponisten betrifft, aber auch die Art und Weise, wie sie komponiert haben. Also wir präsentieren Werke von Johann Sebastian Bach, von seinem Sohn Karl Philipp, dann bis hin zu Toru Takemitsu. Da lässt sich einiges an Freiheit finden. Denken wir nur an einen Vater Bach, der es gewagt hat, seinen Oberen zu widersprechen. Denken wir an seinen Sohn, der mit seinen Fantasien für Cembalo auf einmal neue formale Wege gegangen ist, also die alten Formen aufgebrochen hat hin zu einer Freiheit. Oder eben den genannten Toru Takemitsu, ein japanischer Komponist, der auch sehr lange Zeit in Deutschland lebte, der versucht, in seiner Musik eine natürlich asiatisch inspirierte Welt aufzubauen, die eben nicht unseren tradierten Hörgewohnheiten mit linearen Zielen folgt, sondern die dem Hörer Freiheit gestattet, gewissermaßen wie ein Spaziergänger in einem Garten nach links zu sehen, nach oben, nach rechts, nach unten, gleichzeitig aber Erwartungen aufbaut und sie bricht, indem der Flötist nicht nur Flöte spielt, sondern auch seine Stimme benutzen wird. Seien Sie gespannt.
Freiheit in jeglicher Form und in jeglicher Ausprägung steckt in Ihrem Programm drin. Es ist auch der große französische Orgelvirtuose und Komponist Jean-Maria Vidor dabei. Da wird mal ein Solostück gespielt von Ihrem Mann, von Christian Schmidt, und dann spielen Sie wieder zusammen. Machen Sie das öfter so, dass Sie versuchen, irgendwie auch eine gedankliche Einheit herzustellen zu den Musikstücken?
Selbstverständlich, denn das ist ja eigentlich die große Chance, dass die Festivals und Konzertorte, die versuchen, ein bisschen eine rote Linie reinzubringen, auch Denkanstöße geben, dem Publikum und auch den Künstlern, Querverbindungen herzustellen. In diesem Fall muss man dazu sagen, die Jesuitenkirche hat ja eben nicht nur eine Orgel, das ist ja das Wunderbare, sondern zwei. Eine von 2009, eine von 2014. Und diese beiden Kuhn-Orgeln sind auch unterschiedlich aufgebaut. Wir werden also in dem Fall besonders Augenmerk drauf legen, dass wir im ersten Teil des Konzerts mit der Chororgel arbeiten, sodass uns das Publikum auch optisch wahrnehmen kann, denn sie befindet sich an einem anderen Ort im Kirchenraum. Und dann, sobald wir uns mehr den romantischen Werken widmen, wie zum Beispiel Vidor und dann auch Franck Martin, schon ein Komponist Richtung 20. Jahrhundert natürlich, dann werden wir die große Kuhn-Orgel benutzen und sozusagen auch das ganze Kirchenschiff ausfüllen.
Ist das von den Instrumenten her auch eine klassische Kombination Orgel und Querflöte?
Wenn Sie überlegen, ich spiele eine Pfeife, er hat 5000 zur Verfügung. Also wir können sehr wohl an der Tonentwicklung, an der Tonproduktion viele Ähnlichkeiten feststellen. Und gerade das macht es spannend, denn die Flöte ist ja sehr, die Querflöte vor allem, ist ja sehr berühmt dafür, viele Klangfarben zu entwickeln. Und für mich ist es eine Herausforderung, die verschiedenen Register, die mein Mann an den Orgeln zu ziehen versteht, nachzuahmen und Klänge zu entwerfen, die entweder verschmelzen oder sich abheben von den Klängen der Orgel.
Wie macht man denn Facetten an der Querflöte? Atmung, Lippenstellung, was für Möglichkeiten haben Sie da überhaupt?
Wir müssen selbsttätig den Ton entwickeln, entfalten und gestalten, während wir ihn weiterhin singen. Das macht natürlich die Orgel gewissermaßen von alleine. In dem Moment muss ich den Ton nicht weiter gestalten. Also Dinge, die Vibrato, Crescendo, Schattierungen betreffen, die den einzelnen Ton sich entfalten lassen. Das ist ein Unterschied. Und da benutzen wir Flötisten selbstverständlich unseren sogenannten Ansatz, also sprich Atemapparat und Lippen, um da hoffentlich möglichst viele schöne Klänge zu erzeugen.
Wie ist das, wenn Sie im Orchester spielen oder auch solistisch? Sie können das, vermute ich mal, ähnlich den Klarinetten zum Beispiel, nicht immer mit ein und demselben Instrument spielen. Gibt es da andere Instrumente, die Sie dabei haben müssen, wenn irgendwelche anderen Tonarten verlangt sind, die das ureigene Instrument irgendwie nicht technisch leicht herstellen kann?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. In der Flötenkonstruktion finden wir unter den modernen Konzertflöten eigentlich nur Instrumente, die in C gestimmt sind, außer der genannten Altquerflöte in G. Aber wir haben nicht das Phänomen, dass die Klarinetten haben, dass wir zum Beispiel eine Flöte in A oder in B spielen und dadurch Kraft der Notation, die wir vor Augen haben, die Instrumente wechseln müssten. Dennoch finde ich, ist es eine interessante Frage, denn ich wechsle sehr gerne zwischen einer Metall-, also einer Goldquerflöte und einer Holzquerflöte. Der Klangcharakter einer Holzquerflöte, die auch Brahms zu seiner Zeit noch kannte, ist etwas unmittelbarer, vielleicht schlichter, naiver, hat eine sehr erfrischende Quirligkeit, während man der Metallquerflöte, in meinem Fall der goldenen Querflöte, eine größere Raffinesse, also fast eine parfümierte Leichtigkeit zuschreibt.
Sie haben gesagt, dass Sie eine Holzflöte haben, eine Flöte aus Holz und eine aus Gold. Wie wörtlich ist denn das zu verstehen?
Sie müssen sich vorstellen, dass ein Flöteninstrument im Wesentlichen aus dem Rohr besteht, also so wie man sich schon in einer Panflöte sozusagen oder wie eine Orgelpfeife, und darauf sitzt das sogenannte Klappensystem. Das Material des Klappensystems ist heutzutage meistens aus Silber oder Gold, während hingegen dieses Rohr aus verschiedensten Goldlegierungen oder auch Silber hergestellt werden kann oder eben aus Holz. Und das ist der wesentliche Unterschied. Im Vergleich zu einer Stradivari können wir nicht mithalten. Aber natürlich sind unsere Instrumente auch hoch versichert, denn es sind tatsächlich Legierungen. Das heißt, 14 Karat Gold ist keine Seltenheit.
Vielleicht zum Schluss, wie war Ihr Werdegang? Also haben Sie erstmal zur Blockflöte gegriffen?
Das ist der Normalfall und so war es auch bei mir. Allerdings bestand mein Wunsch, Querflöte zu spielen, bereits am ersten Tag meines Blockflötenunterrichts. Also ich habe das ein bisschen als Warteschleife betrieben, hatte dann aber recht Spaß damit, denn was ich auch sehr wichtig finde, ich habe zum Glück sehr gute Lehrer gehabt und ich durfte relativ früh in Ensembles mitspielen. Und da ist natürlich auch die Liebe zur Querflöte weiterhin gestärkt worden, sodass ich dann bald möglichst umsteigen konnte.
Der Weg dann ins Orchester und zur Soloflötistin, das ist einfach viel Fleiß und auch ein bisschen Glück haben, so vermute ich mal.
Die Konkurrenz ist groß, die Konkurrenz ist weltweit da, aber man muss den Fokus haben, sich auf sich zu konzentrieren, muss dabei dennoch offen sein, sich auch in Wettbewerben beweisen, dass hört natürlich im ganzen Leben nicht auf.
Wenn man keine, als junger Musiker gerade, keine Wettbewerbe bestreitet und wenn man nicht gewinnt mal einen, dann hat man schlechte Karten. Also man ist immer in der Spannung, ich muss wieder zu einem Wettbewerb oder wir, wenn es ein Quartett ist, und wir müssen ja möglichst gut abschneiden, um unsere Karriere fortzusetzen, erfolgreich.
Selbstverständlich sind Wettbewerbe Meilensteine, einfach um sich eine gewisse Visitenkarte auf dem Markt zu erspielen. Man muss Folgendes beachten. Ich glaube, derjenige, der nur für den Wettbewerb übt, hat was Falsches gemacht. Wir üben trotzdem in erster Linie für uns selbst und für unser eigenes Fortkommen. Und in dem Moment, wo wir erfolgreich sind im Wettbewerb, ist das natürlich eine umso schönere Belohnung.